Schenken.
Ungefähr 15 Jahre ist es jetzt her, schätze ich. Ich habe das jetzt nicht nachgeforscht. Da hatte von unserem damaligen Pastor Ingolf Elzel die Nichte an einem Wettbewerb teilgenommen. Star Search von Sat.1. Und sie hat diesen Wettbewerb gewonnen. Sie wurde damals Sieger von einem deutschlandweiten Musikwettbewerb. Vielleicht kennt sie jemand, die Florence Joy. Und auf diesen Wettbewerb oder während dieses Wettbewerbs hat sie ihren Ehemann, ihren jetzigen Ehemann kennengelernt, auch ein Christ, der nahm auch an diesem Wettbewerb teil. Und sie haben dann geheiratet, 4 Kinder gekriegt und sind heute als lobpreisende Mannschaft mit einigen anderen unterwegs. Marion Warrington, die Frau von Keith Warrington, der in den 70er Jahren in Deutschland mit Jugend, mit einer Mission sehr viel bewegt hat. Die Marion hat viele Lieder geschrieben, die wir heute noch singen, viele Liederbücher rausgebracht, nimm ein, das gute Land und so. Die hat vor wenigen Jahren über Florence Joy und ihre Gruppe, die nennen sich Könige und Priester, gesagt, das ist wohl im Moment die beste Lobpreisgruppe, die wir in Deutschland haben. Und eigentlich sollte dieser Gottesdienst mit einem kurzen Clip von ihr losgehen. Gut, vielleicht kennt ihr den trotzdem. Es heißt in dem Refrain, warum singen wir nicht? Warum lachen wir nicht? Warum tanzen wir nicht gemeinsam? Und dazu sollte ein schönes Foto vom Strand sein. Urlaubsfreude. Ja, es fällt uns leicht, uns im Urlaub zu freuen, wenn die Sonne scheint und alles. Letzte Woche hat unsere jüngste Tochter geheiratet und sogar meine Frau hat getanzt. Hammer! Nein, ich tanze nicht, sagt sie. Und dann wurde sie doch überredet. Warum freuen wir uns nicht? Warum lachen wir nicht? Warum tanzen wir nicht gemeinsam? Die Frage, die ich heute am Anfang stellen möchte, ist, möchtest du fröhlich sein? Möchtest du fröhlich sein? Ja? Ich meine, so wirklich? Mit allen Sinnen, mit allem, was Gott dir geschenkt hat? Ist das dein tiefster Herzenswunsch? Warum fällt uns das so schwer? Kaum haben wir die Türe zum Gemeindesaal hinter uns zugemacht. Dann klappt's. Aber wenn wir hier sitzen, klappt's oft nicht. Jürgen, ich hätte mir gewünscht, bei deinen Lobpreisliedern, dass die Gemeinde aufgestanden wäre, auf den Stühlen getanzt. Dann hättest du auch bestimmt etwas flotter gespielt. Das kriegen wir noch hin, Jürgen. Ganz bestimmt, ja? Wieso? Auf den Stühlen tanzen? Hey, wir sind hier in der Gemeinde. Tanzen? Hey, wer sagt denn sowas? Ein Bein, das sich zum Tanze hebt, das wird im Himmel abgesägt. Haben wir das nicht schon gehört? Gelächter war in der Christenheit lange, lange verpönt. Dabei hat schon Archimedes gesagt, es gibt nichts Menschlicheres als Lachen. Und wenn ich jetzt anfangen würde zu lachen, ich bin mir sicher, es würde nicht lange dauern und ich hätte euch angesteckt und ihr würdet mitlachen. Ja? Das geht manchmal schneller, als man glaubt. Aber dieser Ausspruch von Archimedes hat die Kirche ganz schön lange Zeit in Verdruss gebracht. Das Argument der Kirche war, Lachen tötet die Gottesfurcht. Und wenn es keine Furcht mehr gibt, wird es auch keinen Glauben mehr geben, also lachen wir nicht. Ist da jemand mit mir? Oh, danke. Hallo! Die ganze Bibel ist davon, dass Gott uns einlädt, fröhlich zu sein. Die ganzen Feste hat Gott selbst eingesetzt und sagt, feiert, feiert, feiert. Und die Kirche hat gesagt, na, wenn erst mal angefangen wird zu lachen, dann lacht man auch bald über Gott und das darf nicht sein. Wie sagt man so schön? Das Kind mit dem Bart ausgeschüttet. Einige Lehrer der alten Kirche haben sogar behauptet, Lachen störe das Gleichgewicht der Seele. Ungezügeltes Lachen fehlt jegliche Gottesfurcht und in den Klöstern stört es das behutsame Leben der Stille. Die scheinen alle nicht Jesaja 6 gelesen zu haben. Denn da steht, dass es im Himmel so laut ist, dass das ganze Gebäude gewackelt hat. Der Thronsaal Gottes. Und wenn wir Offenbarung lesen, wie die 24. Ältesten niederfallen und Gott anbeten und ihre Kronen absetzen und sich verbeugen, Kronen wieder aufsetzen, dann geht das laut zu. Habe ich euch das letzte Mal schon erzählt, in Deutschland Seminar gehalten über Beeinflussung von Rockmusik. Da war in den Gotteskreisen war so viel falsche Information unterwegs. Da sind rückwärts versteckt Botschaften drinnen, die uns beeinflussen. Ich habe solche Stapel von Schallplatten auf dem Teller rückwärts gedreht, um diese Botschaften zu hören. Conny ist fast verrückt geworden. Musst du da immer noch? Und dann kommt mit viel Fantasie konnte man raushören, zum Beispiel da von einigen, der soll da wohl gesagt haben, Jesus, mein Bürschchen oder so. War alles Humbug, alles Quatsch und so. Aber viel, viel Angst war da. Aber unter anderem habe ich dann mir auch eine große, tolle Soundanlage ausgeborgt und dann haben wir manches in Originallautstärke, wie es auf den Konzerten ist. Da wird ja zum Teil mit 140 Dezibel beschallt. Man sagt aber, bei 120 Dezibel hört die Struktur eines Hauses schon auf und da wird schon gefährlich. Deswegen darf nicht überall so laut gespielt werden. Also, ich habe festgestellt, in unseren Kirchen geht es niemals so laut zu. Aber im Himmel wird es mal so sein. Scheinbar hat Gott, wenn wir einen neuen Leib kriegen, andere Ohren für uns bereit. Aber irgendwie hängt das alles mit Fröhlichkeit zusammen und nicht mit Stille und nicht, ich bin ganz demütig und bin jetzt auch ganz, 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 ganz still und ich werde auch nicht lachen, weil ich mich auf Gott konzentrieren muss. Leute, das ging so weit, wer während einem Gebet gelacht hat, wurde von der katholischen Kirche für 3 Tage exkommuniziert. Und danach hat er eine Strafe aufgebrummt gekriegt, so und so oft das Vaterunser predigen. Das seid ihr auch nicht mit mir, ne? Dann hat man sich umbedacht und dann gab es für viele Jahrzehnte das sogenannte Osterlachen. Hast du schon mal vom Osterlachen gehört? Das war in den Landeskirchen üblich, sogar dann auch noch in der evangelischen Kirche. Da hat man von Samstag auf Ostersonntag, also zur Auferstehung Jesus Christus, hat man in den Kirchen schallend gelacht. Man hat damit zum Ausdruck gebracht, wir lachen jetzt den Teufel aus, dass Jesus Christus den Sieg gebracht hat. Ja? Rudi, wollen wir es einführen nächstes Jahr? Das Osterlachen? Ja? Aber wie wurde das veranstaltet? Der Pastor hat Grimassen gezogen und Witze erzählt von der Kanzel, damit das Volk lacht. Also keine Angst, ich werde heute versuchen, keine Grimassen zu ziehen. Okay? Aber Lass uns innehalten und uns wirklich fragen, warum feiern wir nicht? Warum lachen wir nicht? Warum tanzen wir nicht gemeinsam? Hey, sagst du, jetzt lass mal die Kirchengeschichte weg und guck doch mal auf heute. Und dann gucke ich auf heute und dann sage ich, oh ja, hast recht, da vergeht mir das Lachen. Der Dritte Weltkrieg steht kurz bevor, ja, so wenn man das so einschätzen kann, und Hungersnöte auf der Erde werden zunehmen. Jetzt haben sie eine Verhandlung gehabt und die hat gleich wieder geknallt. Heute Nacht haben sie Odessa bombardiert. Was gibt's denn da noch zu lachen? Ja? Und wenn ich auf mich gucke, oh Leute, Probleme über Probleme. Ja. Und gesündigt habe ich auch schon wieder. Gibt gar nichts zum Lachen, ne? Nee. Also ist ja wirklich schrecklich. Warum sollte ich also fröhlich sein? Manche von uns fragen sich, wenn Gott uns auffordert, fröhlich zu sein, kennt er das Leben auf der Erde nicht? Ist er betriebsblind? Ja, der muss doch sehen, dass wir hier im Moment gar nichts zum Lachen haben. Weißt du, was er uns sagt? Psalm 118, Vers 24. Ich lese mal aus der Guten Nachricht-Übersetzung vor. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Heute wollen wir fröhlich jubeln und unsere Freude haben. Juhu! Fröhlich jubeln und unsere Freude haben. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Du, den hat er gemacht, ob es irgendwo Krieg gibt, ob es irgendwo Hunger gibt, ob es gerade dir gut oder schlecht geht, das ist der Tag, den Gott gemacht hat. Und wenn er uns auffordert, heute doch fröhlich zu feiern und zu jubeln und unsere Freude an ihm zu haben, dann muss das doch einen anderen Grund haben, als gerade die Lebensumstände, wo wir drinnen stecken, oder? Wir gucken auf Umstände. Ich frage mich, was hindert uns denn daran, fröhlich zu sein? Ich fand dein 9-Euro-Gebet, das war Fröhlichkeit. Und ich dachte, wow, das passt hundertprozentig dazu. Was hindert uns? Ja, sagst du, wenn du meine Kummer und meine Sorgen hättest, schau dir doch mal an. Ich will euch eine Geschichte erzählen aus dem Alten Testament von Nehemia. Der war Mundschenk. Das heißt, er hat dem König immer zu trinken eingeschenkt. Ich glaube, da gab es nicht nur Wasser, da gab es auch Wein. Und eines Tages kriegt er Besuch aus Jerusalem. Er war auch einer, der aus Jerusalem verschleppt war. Und er sagt, ey, bin neugierig, was gibt's in Jerusalem? Erzählt mal. Und dann haben sie ihm erzählt, die Mauern sind zerfallen, die Tore niedergebrannt, das Volk zerstreut. Und Nehemia heult tagelang aus Trauer um sein zerstörtes Land. Und dann hat er wieder Dienst beim König und er serviert und er sagt, hey, Nehemia, was ist denn los mit dir? Ich kenne dich gar nicht, dass du so traurig bist. Und ich merke ja, das ist eine innere Traurigkeit. Erzähl mal. Und dann erzählt er Nehemia und sagt, sollte ich nicht traurig sein? Und schließlich und endlich werden die zwei einig und der König schickt den Nehemia als neuen Statthalter nach Jerusalem und er darf die Stadt wieder aufbauen. Und dann kommt der dorthin nach Jerusalem und schleicht sich erstmal 3 Nächte heimlich auf sein Pferd um die Stadt und merkt, das Ding ist so zerfallen, er kommt mit dem Pferd gar nicht mehr überall durch. Und dann sammelt er das Volk und fängt an, links das Schwert, rechts die Maurerkelle und dann bauen sie Jerusalem wieder auf. Werden angegriffen von den Feinden, war es schon gut, dass sie auch das Schwert dabei hatten. Und als die Mauer wieder stand, kommt Esra mit dem Gesetz und das Volk, das da noch übrig war, versammelt sich und Esra liest das Gesetz vor. Und während Esra das Gesetz vorliest, kommt eine große Traurigkeit auf das ganze Volk. Was haben wir getan? Wo haben wir denn alles gesündigt? Was ist denn passiert, dass Gott uns so strafen musste und das ganze Volk fängt an zu heulen? Und Nehemia, der selbst geheult hat, sagt, und ihr könnt es nachlesen in Nehemia 8, in Vers 10. Hey, Leute, Kopf hoch! Seid nicht bekümmert. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Da ist nichts von äußeren Umständen. Da ist nichts, ich habe Bauchnabelschau und das klappt sowieso nicht mehr. Was soll das also alles? Gott will uns Freude schenken, inmitten von Herausforderungen, in denen wir stehen. Nehemia ruft es laut den Leuten zu, nicht bekümmert zu sein. Und wisst ihr, was er dann sagt? Hey Leute, holt mal das Beste zum Essen, die fettesten Speisen, das tollste Menü. Jetzt lass uns feiern. Seid nicht bekümmert. Gott will dir heute zurufen, hey, sei nicht bekümmert. Ja, sagst du, ja, das ist ja schnell gesagt. Hey, ich sag dir eins, es geht hier nicht um ein schnell aufgesetztes Don't worry, be happy. Nee, es geht auch nicht um eine Verdrängung von dem Jetzt und von dem Sein oder um eine gewisse Oberflächlichkeit. Ja, du hast ja gar keinen Tiefgang, wenn du das alles nicht beachtest. Soll ich euch sagen, warum es geht? Es geht darum, dass Gott möchte, dass wir uns mit allen Sinnen freuen, fröhlich sind und lachen. Es geht darum, dass wir mit allem, was wir haben, daran festhalten, dass wir einen Gott im Himmel haben, der sich hier auf Erden inmitten von deinen und meinen Problemen als mächtig erweisen will, voll mitten in unserem Leben. Darum geht's. Nochmal, es geht darum, dass wir daran festhalten, dass Gott sich in unserem Leben und vielleicht sogar auch durch unser Leben verherrlichen kann. Ja, so ein altes Wort. Dass er seine Majestät, seine Größe zeigen kann. Hier. Niemand darf größer sein als er. Niemand soll auch größer sein als er. Das ist der Grund für unsere Freude. Dass wir einen Gott haben und keiner größer ist als er. Jesus lebt. Wir haben ihn erlebt. Und wir werden ihn weiter erleben. Amen? Ja, danke. Der Grund unserer Freude liegt nicht in den Umständen, sondern er liegt in dem unverwechselbaren Charakter Gottes. Hast du schon mal drüber nachgedacht, dass sich Gott nicht verändert? Der ist nicht zu dir anders als zu mir. Aber dann hätte ich schlechte Karten. Und du, gute, weil du bist ja brav. Nee, Gott ist unvergleichlich und unveränderlich. Und sein Charakter ist einfach wunderbar. Und durch Jesus Christus bist doch du und ich mit Gott verbunden. Also auch mit seinem Charakter verbunden. Und er erweist sich als der Starke und Mächtige. Ich sage euch ein Geheimnis. Freude kommt durch Erinnern. Irgendwas brummt? Ich? Brummt noch immer? Ich bin's nicht. Wie oft hast du in deinem Leben schon erfahren, dass sich ein Blatt, das eigentlich als verloren galt, um mal in der Spielsprache zu sprechen, sich gewendet hat und alles gut geworden ist? Erinnere dich einfach nur mal an die Sachen zurück. Ja, ich habe Probleme. Ja, du vielleicht auch. Aber ich entschließe mich, ich werde mich freuen im Herrn. Ich freue mich auch über den Herrn. Ich freue mich im Herrn und über den Herrn und am Herrn. Er ist der Gott meines Heils, egal wie es ausgeht. Ja, und dann erinnere ich mich zurück und es ist nie schlecht ausgegangen. Ich habe gedacht, oh Mann, jetzt geht die Welt unter und ich mit ihr mit. Und Gott kam nie zu spät, hat mir immer wieder seine Liebe geschenkt, hat mir auch immer wieder den Blick für seine Liebe geschenkt und hat mir seine Möglichkeiten gezeigt, mich durch schwierige Situationen durchzuleiten. Hinterher war ich schlauer. Heute darf ich mich erinnern und sagen, siehst du, Gott kann, es ist möglich. Wir Menschen, wir können uns nicht zähmen. Der Römerbrief schreibt das so wunderbar. Es gibt so viele Dinge, die wir möchten. Klappt nicht, ne? Bei mir auch nicht. Wir können uns nicht zähmen. Und auch gute und gerechte Menschen stehen im Leben und ihnen passieren nicht so gute Dinge. Kommt vor. Aber daran halten wir nicht fest, sondern wir halten fest an einem Gott, der erlöst, der befreit, der vergibt. Und gerade in Situationen, wo es uns so schlecht geht, müssen wir es lernen, auf Gott zu schauen. David betete, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Kennen wir, singen wir ja auch, ne, Jürgen? Psalm 103. Wer sagt das? Ein David, der verfolgt wurde, der manchmal dem Tod näher war als dem Leben? Ich sag dir eins, das war ein wahres Lobopfer. Ja, wir loben oft, wenn es kein Opfer ist, sondern wenn es einen Grund dafür gibt. Aber Gott zu loben in den Zeiten, wo es keinen Grund dafür gibt, das ist ein Lobopfer. Und es gibt Zeiten in all unseren Leben, da müssen wir uns erinnern an das, was Gott bereits getan hat, auch wenn die Umstände schwierig sind. Da war im Alten Testament der Prophet Habakuk. Das war so ein Gerichtsprophet. Jerusalem war belagert, er war mittendrin in Jerusalem, die Babylonier standen vor der Tür und die Babylonier waren bekannt, brutal bis aufs Äußerste zu sein. Brutal. Und Habakuk hatte darüber geredet und er sagt, Leute, wir sind in einer Situation, ich lese euch das mal aus seinem 8. Kapitel vor, denn der Feigenbaum blüht nicht und an den Reben ist kein Ertrag. Der Ölbaum versagt seine Leistung und die Terrassengärten bringen keine Nahrung hervor. Die Schafe sind aus der Hürde verschwunden und kein Rind ist in den Ställen. Hast du es kapiert? Ich sag's mal neudeutsch. Die Lebensmittelpreise sind wieder um 10% gestiegen. Die Hitzewelle wird dieses Jahr unsere Ernten wahrscheinlich auf 60% oder 70% vom normalen zusammenschrumpfen lassen. Die Politik ist auch nicht mehr das mal, was sie mal war und. Soll ich wirklich weiterreden? Das ist doch die Situation, die er auch hier beschreibt. Chaos überall. Und nun hoch mal, wie er weiter sagt. Vers 17. Ich will in dem Herrn frohlocken. Ich will jubeln über den Gott meines Heils. Kennen wir noch Jubeln? Wann hast du das letzte Mal gejubelt?
Juhu!
Sollten wir mal gemeinsam machen? Ah, ich lasse es euch. Könnt ihr zu Hause üben. Und vielleicht kommt es dann mal hier. Ja? Und er sagt weiter, der Herr ist meine Kraft. Dem Hirschen gleich macht er meine Füße und über meine Höhen lässt er mich hinwegschreiten. Ja, ich habe Probleme. Aber ich werde mich freuen im Herrn. Ich werde mich freuen über dem Herrn. Er ist der Gott meines Heils, egal wie es ausgeht. Er ist mein Tröster und er ist mein Helfer. Gehen wir nochmal auf David zurück. Er sagt uns im Psalm 16, Vers 8, ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Ein David sagt das, der selbst unendlich viel Leid erlebt hat. Sein Leben lang verfolgt vom König Saul, oft dem Tod nahe, Familienstreitigkeiten, persönliches Versagen, noch und nöcher. Er sagt, ich habe den Herrn vor Augen. Und das ist unser Geheimnis. Er hat ihn quasi richtig vor sich hingelegt und er hat auf den Herrn geschaut. So möchte ich diesen ersten Teil des Verses übersetzen. Ich schaue auf Gott. Und das ist aktiv. Wenn du dich freuen willst, wenn du das, was du am Anfang des Gottesdienstes zu mir gesagt hast, ich will fröhlich sein, ich will fröhlich leben, wenn du das ernst meinst, gibt es nur einen Weg. Auf Gott schauen. Alle anderen Wege führen in eine Sackgasse. Ach, was probieren wir alles? Ich komme müde nach Hause, dann mache ich den Kühlschrank auf, weil Conny vielleicht nicht da ist. Ja, auch nichts Scheiß drin, dann mache ich den Kühlschrank wieder zu. Mach vielleicht gute Musik an, ja, schön, ja. Beethovens 5. Mozarts 9. Klavierkonzert, das sind Dinge, die mich erfrischen, wo ich aufleben kann. Aber kaum ist die Musik verklungen, ja, und wie geht's weiter? Schalte ich den Fernseher an, ist auch nichts mehr Gescheites drin. Das sind so kurzlebige Freuden. David hat den Herrn vor sich gelegt, auf den Herrn geschaut. Wenn wir anfangen, auf den Herrn schauen, eine Stunde vorm Angesicht Gottes, eine Stunde beten, kann erfrischen wie 3 Tage Schlaf. Ich sag's dir, ich habe manche Nächte durchgemacht. Müsste ich mal wieder tun. Gut, erinnere mich dran, dass ich mal wieder durchbete. Ja? Und dann siehst du Gott. Und was siehst du dann? Was siehst du, wenn du Gott siehst? Liebe. Du siehst, dass du gewollt bist, dass du geliebt bist, dass du geschützt bist, dass du getragen bist, dass du umgeben bist von einer Wolke, die einfach für dich extra da ist und. Psalm 23 lesen wir, im Angesicht meiner Feinde deckst du mir den Tisch. Ha, ihr wisst ja, dass ich gutes Essen liebe, ne? Aber ich stelle mir vor, so ein richtig 5-Gänge-Schlemmer-Menü und da sind meine Feinde um mich herum und kriegen nichts zu essen und ich darf denen was vorschmatzen. Im Angesicht meiner Feinde deckst du mir den Tisch, salbst mein Haupt mit Öl. Was heißt das denn? Das heißt, ich darf in all den Schwierigkeiten König sein, Priester sein. Zudem bist du und ich gesalbt. Und schenkst mir den Becher voll ein. Also kein Mangel. Ich habe die PowerPoint zwar nicht retten können, aber ich habe einen Song davon retten können. Würdest du den jetzt bitte abspielen, Jonas? Wenn du ja sagst, dann sage ich dir, schön, das ist der Weg, dass du fröhlich wirst, dass du fröhlich deine Straße gehst. schenk ihm als sein Kind dein Lob. Und sag nicht, ich werde es tun, sondern tu's. Wir haben das Bild von dem Segelboot gehört. Jeder kann segeln, wenn der Wind von hinten kommt. Brauchst du nicht viel tun. Aber soll ich dir was sagen als alter Segler? Das ist nicht besonders schnell. Willst du schnell vorankommen, brauchst du Wind von vorne. Er sagt, geht ja gar nicht. Doch. Ein gutes Segelboot wird je schneller, je besser der Wind von vorne kommt. Ich will euch jetzt nicht die Dynamik von Segeln erklären. Natürlich nicht ganz von vorne, aber so von der Seite und du stellst deine Segel und dann zieht der Wind dich. Gott möchte dich, auch wenn alles gegen dich kommt, ziehen. Du bist schneller unterwegs, als wenn der Wind gemütlich von hinten kommt. Und wenn du sagst, nein, ich bin nicht sein Kind, dann sage ich dir, dann wird es Zeit, deinen eigenen Weg zu beenden und dich in Gottes Arme fallen zu lassen. Er fängt dich nämlich auf. Und dann hast du genug Grund, fröhlich zu sein. Und mehr kannst du in deinem Leben auch gar nicht bekommen. Ich habe ein Experiment. Da müsst ihr aber mitmachen. Gestattet ihr mir ein Experiment? Noch bin ich ja nicht. Euer Pastor ist ja erst im August so. Also noch müsst ihr mir gestatten, mit euch ein Experiment zu machen. Gestattet ihr mir das? Holt mal alle euer Handy raus. Wow, Handy im Gottesdienst, was ist das denn? Jürgen, komm schon mal nach vorne. Kennt ihr noch die Zeiten, wo ihr bei Konzerten wart und irgendwann euer Feuerzeug rausgeholt habt und so gemacht habt? Ja? Ah, die Zeiten sind vorbei mit dem Feuerzeug, heute benutzt man Handy. Macht mal eure Lampen an und winkt mal damit. Ja, das sind mutige, schön, gefällt mir, ganz toll. Ah, jawohl. Wisst ihr, warum man das macht bei Konzerten? Das ist Zustimmung zu dem, was passiert ist. Wow, ihr habt es toll gemacht, großartig, steh hinter euch, jawohl. Ihr müsst euch jetzt nicht hinter mich stellen, bitte nicht. Aber stellt euch doch mal mit euren winkenden, leuchtenden Handys hinter Gott und sagt, großartig Gott, was du in meinem Leben gemacht hast. Und winkt ihm zu und jetzt stehen wir mal alle auf. Wenn du unter 85 bist und stehen kannst, bitte ich dich aufzustehen. Und winkt mit euren Händen. Eigentlich sollte jetzt ein Lied eingespielt werden von Urban Life Church, aber der Jürgen kann das mit Sicherheit ganz genauso. Und wir singen aus vollem Herzen, allein deine Gnade genügt. Und da ist so viel Aussage drin, die das unterstreicht, warum wir fröhlich sein dürfen. Und in der Pitch zum Schluss, wie heißt es da? Das ist der Grund, weshalb wir feiern. Oh, ich habe mein Handy im Auto, Schatz. Ich möchte ja auch mitwinken. Ah, ich habe hier noch. Ich wink ganz groß. Wartet ab. Ich wink ganz groß. Na, größer ist ja auch nicht, nur das Tablet ist größer. Ja, los geht's. Leiter noch. Jetzt bitte zu deinem Gebet. Sing es zu Gott. Sing es aus deinem tiefsten Herzen. Okay? Können wir den Text haben?
Das hast du angesagt eben.
Meint ihr das, was wir auch besprochen haben, was am
Gnade stehe ich hier.
Ah. Ich habe schon, haben wir was zwischen
uns. In Bewegung hast du mich gebracht. Ich muss ja was in der Hoppe.
Jetzt das andere, das du vorher hattest. Jonas. Das, was du vorher hattest.
Ja. Ah. Durch Gnade steh ich vor deinem Thron, mein Gott, bei dir, der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an deinem Herz zu sein. Durch rote Hände atmen ich darf bei dir. Will mich mein Herz erneut verdanken und sagen, fürst wir Zweifel ein. Hör ich die Stimme meines Herzens, die Furcht muss fühle mich gesagt. Nur preis den Herrn, der für mich kennt und meine Seele ewig schenkt. Und ich komme vor dem Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein.
Sagen will.